Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Hallo, hier ist euer persönliches Navi durch den frischen Podcast vom Update am Mittwoch, den 15. Juli. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, da lege ich sehr viel Wert drauf, dass meine Stimme nicht so abgehackt und so unpersönlich klingt wie die von einem Professional Navi. Wir gucken auch heute wieder auf die Themen des Tages. Eins davon sind die Langzeitfolgen bei Menschen, die einen schweren Verlauf von Covid-19 hatten.
Viele von denen haben dann gesagt, sie fühlen sich außerordentlich erschöpft. Die hatten Schmerzen in den Gelenken. Und oder im Brustraum. Einige mussten immer noch ständig husten, einige konnten immer noch nicht richtig riechen. Und das war etwa einen Monat, nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen worden waren.
Christina Sartori ist Wissenschaftsjournalistin und die hat sich noch ein paar aktuelle Studien angesehen. Was die bisher über Langzeitfolgen sagen, das erzählt sie euch gleich. Weiteres Thema bei uns sind Vermögen in Deutschland. Die sind ungleicher verteilt als bisher gedacht. Ich übersetze das jetzt nochmal. Die Reichen sind reicher als gedacht und arme Menschen, die können nichts zurücklegen.
Das Problem, das ich sehe, ist, dass wir fast 30% der Deutschen haben, die gar kein Erspartes haben und die jetzt natürlich in der Corona-Krise besonders hart getroffen sind, und das ist wirklich ein Problem.
Marcel Fratscher, das ist der Chef vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die haben diese Studie gemacht und wir gucken nochmal genauer drauf in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
I did it my way. Denkt sich Donald Trump wahrscheinlich jeden Tag, nur ob das der richtige Weg ist, das kann man sich schon mal fragen. Die Zahlen der Infektionen mit Covid-19, mit dem SARS-CoV-2-Virus in den USA, sind auf einem neuen Höchststand. Allein gestern am Dienstag sind mehr als 64.000 Menschen positiv getestet worden. Donald Trump ignoriert die Warnung von Wissenschaftlern, denn Wahlkampf ist im Moment wichtiger für ihn, als die Corona-Pandemie in den USA in den Griff zu bekommen. WissenschaftlerInnen aus den USA warnen jetzt: Jeder, der glaubt, hey, ich bin unter 40, mir kann das Virus sowieso nichts anhaben, der liegt daneben. Christina Sartori, Wissenschaftsjournalistin, kann uns mehr dazu sagen. Christina, bis jetzt hieß es ja immer, SARS-CoV-2 ist vor allen Dingen für alte Menschen gefährlich. Kinder, junge Erwachsene, die erkranken dann nur in seltenen Ausnahmeschwellen so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. Ist das überholt? Hat sich das geändert?
Also, naja, es ist immer noch so, dass Altsein ein Risikofaktor ist. Das heißt, je älter man ist, desto größer ist das Risiko, dass Covid-19 schwer verläuft. Aber Alter selber ist eben nur ein Risikofaktor. Und daneben gibt es noch andere Risikofaktoren. Also zum Beispiel Herz- oder Lungenkrankheiten, Diabetes, ein geschwächtes Immunsystem oder wenn man raucht. Und darauf weisen diese Wissenschaftler jetzt in ihrer Studie hin. Auch junge Erwachsene können einen oder mehrere dieser Risikofaktoren haben. Und das bedeutet dann eben, dass sie ein höheres Risiko haben, im Krankenhaus behandelt werden zu müssen, wenn sie Covid-19 haben.
Okay, jetzt habe ich schnell nachgedacht. Es gibt aber doch einfach viel weniger 25-Jährige mit Diabetes oder eben mit einer Vorerkrankung am Herzen als 75-Jährige, die betrifft das auch häufiger.
Ja, da hast du richtig nachgedacht, das stimmt natürlich, klar, deutlich weniger, aber es gibt sie. Und wenn jetzt wie in den USA das Virus sich so stark verbreitet und so viele Menschen infiziert, dann steigt eben auch die Zahl der 25-Jährigen mit Diabetes oder die einen Herzfehler haben, die sich dann mit dem Coronavirus anstecken. Das ist einfach eine Sache der Häufigkeit. Mhm. Und dazu kommt dann noch ein Risikofaktor, der ist eben auch bei den 18- bis 25-Jährigen verbreitet, und das ist das Rauchen. Und da gibt es eine nationale Umfrage in den USA, da hat man festgestellt, einer von 10 jungen Erwachsenen raucht. Also, und dann kommt noch dazu, einer von 14 dampft E-Zigaretten. Da ist es so ein bisschen umstritten, ob das auch ein Risikofaktor ist bei Covid-19. Einige sagen ja. Jedenfalls, wer raucht und eventuell auch wer dampft, der hat ein höheres Risiko. Das betonen die Wissenschaftler hier bei dieser Studie von der University of California.
Also das ist jetzt quasi so mittendrin, also jetzt Covid-19. Aber was ist denn eigentlich danach? Also wenn jemand erkrankt ist, entweder ja mit einem schweren Verlauf oder vielleicht auch mit einem mittelschweren Verlauf, und der hat das überstanden, ist der denn danach wieder richtig fit? Wie lange dauert das?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also manche Patienten, gerade die, die dann gar nicht so schwer krank waren, die vielleicht keine oder kaum Symptome hatten, die sind danach dann wieder gleich fit. Aber dann gibt es eben auch die, die im Krankenhaus waren, die vielleicht sogar künstlich beatmet werden mussten. Und die brauchen danach noch Wochen, um wieder auf die Beine zu kommen. Allein dieses, wenn man künstlich beatmet wird über so eine Maschine, je länger das notwendig war, umso länger dauert das dann, bis dieser Patient danach wieder richtig gut alleine atmen kann. Das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Allein schon, weil während der Beatmung die eigene Atemmuskulatur auch von Tag zu Tag ein bisschen abbaut. Das beobachtet man auch bei Patienten, die wegen anderer Krankheiten längerer Zeit künstlich beatmet werden müssen. Und es ist jetzt so, dass Ärztinnen beobachtet haben, dass Covid-19-Patienten eher länger über eine Maschine beatmet werden müssen als bei manchen anderen Infektionskrankheiten. Und es gibt jetzt auch noch eine aktuelle Studie aus Italien, die zeigt, dass viele Covid-19-Patienten außerdem noch an anderen Spätfolgen leiden, also nicht nur an diesen Atembeschwerden.
Aber was haben die noch zum Beispiel?
Also da hat man Patienten befragt. Viele von denen haben dann gesagt, sie fühlen sich außerordentlich erschöpft. Die hatten Schmerzen in den Gelenken und oder im Brustraum. Einige mussten immer noch ständig husten. Einige konnten immer noch nicht richtig riechen. Und das war etwa einen Monat, nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen worden waren. Da haben die ÄrztInnen ungefähr 140 Patienten befragt. Und davon haben nur 13 angegeben, nach einem Monat, dass sie keine Beschwerden mehr haben. Und fast die Hälfte hat nach dieser Zeit angegeben, dass ihre Lebensqualität sich verschlechtert hat. Dazu muss man sagen, das waren alles Patienten, die im Krankenhaus behandelt worden waren, also dementsprechend schlecht ging es ihnen. Viele hatten eine Lungenentzündung, aber nur wenige von ihnen hatte man künstlich beatmet. Und dann ist das doch schon eine hohe Zahl von Beschwerden, die eben so lange anhalten.
Ist das typisch für Covid-19, also diese Probleme, die Patienten haben, auch wenn sie schon eben vor Wochen aus dem Krankenhaus rausgekommen sind?
Nee, das gibt es manchmal auch bei Patienten, die durch andere Viren oder zum Beispiel Bakterien eine Lungenentzündung hatten. Da sieht man dann auch solche Spätfolgen. Genauso wie die schwere Erschöpfung, an der manche Covid-19-Patienten noch Wochen oder Monate lang dran leiden. Auch das wird jetzt immer häufiger beschrieben. Das kennt man eben auch von anderen Virusinfektionen. Aber was man hier jetzt nicht weiß bei Covid-19 ist, wie lange bleibt das denn jetzt? Also wann geht das wieder weg? Das weiß man noch nicht, weil Covid-19 gibt es ja erst seit ein paar Monaten. Da hat man einfach noch keine Daten. Und das ist auch ein Faktor, der ganz hart ist für die Betroffenen. Keiner kann ihnen sagen, wann das jetzt wirklich vorbei ist oder ob das überhaupt irgendwann mal aufhört. Das ist, glaube ich, ganz schön hart für diejenigen.
Christina, danke an dich für diese aktuellen Infos und auch Einschätzungen rund um Covid-19, eben auch was die Spätfolgen angeht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das hier, das war nur ein paar Stunden nach dem Putschversuch in der Türkei, heute vor 4 Jahren. Präsident Erdogan spricht von einem göttlichen Geschenk.
Dieser Aufstand und diese Bewegung sind ein Geschenk Gottes. Warum? Weil diese Aktion uns die Gelegenheit gibt, die türkischen Streitkräfte, die klar und rein sein müssen, zu säubern.
Am 15. Juli 2016 sind Panzer durch Istanbul gefahren, Kampfbomber haben das Parlament bombardiert. Auch in Ankara hat es eben Zusammenstöße gegeben. Türkische Militärs wollten Erdogan und seine Regierung stürzen und sind daran gescheitert. Wie hat dieser Putschversuch die Machtverhältnisse im Land verändert? Das lassen wir uns einordnen von Erkan Arikan. Er ist Leiter der türkischen Redaktion der Deutschen Welle. Erkan, bei diesem Putschversuch sind mehr als 250 Menschen ums Leben gekommen. Es hat rund 2000 Verletzte gegeben und eben auch Hunderttausende Entlassungen im Staatsdienst. Würde Erdogan heute auch noch von einem Geschenk Gottes sprechen?
Ich muss hier ganz klar mit einem Ja antworten, denn Erdogan hat diesen versuchten Putsch eigentlich dazu genutzt, einen politischen Rundumschlag zu machen. Er hat sich nicht nur sämtlicher oppositionellen Kräfte entledigt, sondern er hat vor allen Dingen diesen versuchten Putsch dafür genutzt, Akademiker, Journalisten, Staatsbedienstete, alle zu entlassen oder ins Gefängnis zu stecken, die ihm nicht passen, die nicht seiner Politik folgen. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn Erdogan heute mit einer ähnlichen Situation konfrontiert wäre, hätten wir wahrscheinlich eine ähnliche oder eine gleiche Reaktion und vor allem, glaube ich, sogar eine noch viel schlimmere, die wir befürchten. Denn wir haben es ja jetzt schon wieder mit Situationen in der Türkei zu tun, dass in Ostanatolien kurdische Bürgermeister entmachtet werden und Sonderverwalter eingestellt werden.
Dieser Putschversuch sollte Erdogan ja eigentlich treffen und eben auch seine Macht. Wie hat sich das entwickelt in den letzten 4 Jahren?
Ja, das Hauptziel war in der Tat, dass Erdogan bei diesem Putsch zurücktreten sollte. Aber wichtig ist aber auch zu wissen, dass er selber ja eigentlich die Gülenisten so mächtig gemacht hat. Nachdem die jahrelang ja auch Partner und Freunde waren, haben sie dann angefangen, sich gegenseitig zu bekämpfen. Und seit dem 15. Juli hat Erdogan wirklich eine ganz, ganz harte Linie eingeschlagen. Es soll niemand Mächtigeren geben als ihn selber. Und die Maßnahmen, die er damals getroffen hat, beispielsweise jeden zu verhaften, der beispielsweise auch in den sozialen Medien kritisch über ihn sich geäußert hat, ist ein weiteres Indiz dafür, dass eigentlich diese harte Hand immer noch aktuell ist.
Fethullah Gülen, du hast ihn gerade angesprochen, seine Bewegung, die ist ja zumindest in den Augen von Erdogan im Endeffekt für diesen Putschversuch verantwortlich, schuld eigentlich an allem. Es hat Untersuchungen gegeben ja auch nach diesem Putsch. Haben die das eigentlich bestätigen können, dass also diese Gülen-Bewegung dahinter steckt?
Leider muss man sagen, dass sich diese Untersuchungen wirklich bestätigt haben. Es waren Gülenisten am Werk. Erschwerend kommt noch hinzu, dass auch nach einigen Jahren noch bekannt wurde, dass eine Gruppe von Gülenisten kurz vor dem Putsch, wenige Tage vorher, in die USA gereist sind. Unter ihnen auch ganz hohe Militärs, die ja nun dafür verantwortlich waren für diesen versuchten Putsch. Und die sind in den USA nach Pennsylvania und haben dort ihren Führer Fethullah Gülen getroffen, sollen angeblich dann damals auch die letzten Instruktionen bekommen haben. Gülen hat immer Nein gesagt, aber es hat sich mittlerweile verdichtet, dass in der Tat die Gülenisten das auch wirklich gemacht haben. Dennoch ist festzuhalten, dass was alles in der Nacht des 15. Juli 2016 passiert ist, immer noch so etwas dunkle Flecken sind. Aber Tatsache ist wirklich, Gülen und seine Männer standen hinter diesem versuchten Putsch.
Und ist Gülen oder war er überhaupt schon immer dieser Gegenspieler? Also das wissen wir ja eigentlich, Erdogan und er sind ja viele Jahre auch so Seite an Seite gegangen. Die mochten sich. Dann war es auf einmal der Gegenspieler. Also ist das nach wie vor so? Beziehungsweise wie hat sich das entwickelt?
Ja, du hast vollkommen recht. Sie waren, um es mal neudeutsch zu sagen, richtige Homies. Erdogan war ein großer Fan von Gülen und hat auch gemeinsam mit Gülen eigentlich versucht, die Türkei auch zu dominieren. Und letztendlich war es Erdogan, der eigentlich diesen Kampf, diesen Krieg untereinander denn gewonnen hat. Und jeder sagt, wenn dieser Putsch erfolgreich gewesen wäre, hätte wahrscheinlich das ganze Land eine ganz schwere Quittung irgendwie davon tragen müssen. Aber dennoch kommen wir jetzt eigentlich zum selben Ergebnis. Erdogan lässt auf jeden Fall nichts unversucht, diesen versuchten Putsch allen und jeden irgendwie zahlen zu lassen. Und eigentlich heißt es ja immer, wenn so ein Militärputsch scheitert, gewinnt ja die Demokratie. Aber in unserem Fall ist ganz klar zu sagen, dass Erdogan gewonnen hat und nicht die Demokratie in der Türkei.
Jetzt nach all diesen Ereignissen, wie ist denn eigentlich der Rückhalt von Erdogan im Moment in der Türkei?
Ehrlich gesagt nicht sehr gut. Das ist auch der Grund, weshalb Erdogan in den vergangenen Jahren immer wieder versucht hat, seine Wählerschaft zu mobilisieren. Sei es militärisch, sei es politisch oder auch aus religiösen Schachzügen. Politisch kann ich ganz klar sagen, EU-Türkei-Deal, Flüchtlingsdeal, das ist immer so ein Druckmittel, womit er punktet in der Türkei, weil dann zeigt er sich als starker Mann. Militärisch sämtliche Offensiven gegen syrischen Grenzgebieten, ganz offensichtlich. Und religiös muss ich ganz deutlich sagen, vergangene Woche die Entscheidung des obersten Verwaltungsgerichts in der Türkei, die Hagia Sophia in eine Moschee wieder umzuwandeln. Das sind alles Indizien dafür, dass Erdogan versucht, seine Macht zu halten und vor allen Dingen seine Wähler wieder zu gewinnen. Denn die Demoskopen haben Erdogan in den letzten Wochen und Monaten kein gutes Abschneiden bei zukünftigen Wahlen bescheinigt.
Vor 4 Jahren hat es einen Putschversuch gegeben in der Türkei gegen Erdogan. Wie sich seitdem die Machtverhältnisse verändert haben, Erkan Arikan hat es analysiert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben wirklich schon oft über nachhaltige und faire Mode gesprochen. Umweltschutz, Menschenrechte sollten bei der Produktion ganz oben stehen, tun sie aber nicht. Fast Fashion, T-Shirts oder Hosen für 5, 10 oder 20 Euro. Klar, das ist billig, aber zu welchem Preis? Was können wir denn tun als Verbraucher, Verbraucherinnen? Caro Bredendieck aus dem Nova-Team hat sich heute mit dieser Frage beschäftigt. Caro, was ist denn dein Vorschlag?
Ja, also auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen oberlehrerinhaft klingt, also wie du schon gesagt hast, auf fair und ökologisch hergestellte Mode setzen. Da haben wir auch wirklich schon oft darüber berichtet. Ich persönlich finde diese ganzen Qualitätssiegel immer ein bisschen unübersichtlich, ehrlich gesagt. Aber ich kann 2 Sachen empfehlen. Erstens die App Good On You. Die ist kostenlos und da kann man dann einfach den Namen von Modefirmen eingeben. Und dann bekommt man eine Übersicht, also von super bis bitte Finger weg. Und da geht es um Arbeitsbedingungen, Umweltschutz und Tierschutz. Und nicht für alle Marken sind ja jetzt die Infos so super top aktuell, aber ich fand das ganz hilfreich für den ersten Überblick. Und das zweite ist der Blog Verknallt, also fair wie mit AI, von Model und Influencerin Marie Nasemann. Die hat Fair-Fashion-Marken alphabetisch aufgelistet und auch nach Kategorien, zum Beispiel Bademode oder Kleider. Und da kannst du auch nach Fair-Fashion-Läden in deiner Stadt suchen.
Ja, und faire Mode sieht ja einfach auch richtig gut aus. Hat so ein bisschen mit Batik-Style und sowas angefangen. Aber mittlerweile kannst du das im Endeffekt auch von der, ich sag jetzt mal, konventionellen Mode und vom Design her ja teilweise überhaupt nicht mehr unterscheiden. Aber wenn jetzt niemand in der Lieferkette für 50 Cent die Stunde schuften muss, dann sind die Sachen natürlich und richtigerweise auch teurer für uns.
Genau, und deswegen würde ich vorschlagen, mal zu versuchen, weniger Sachen zu kaufen. Das wäre nebenbei auch ganz gut fürs Klima, weil die Textilbranche ist ja ein riesiger CO2-Verursacher.
Caro, dieser Tipp, weniger kaufen, der klingt so simpel, dass ich schon fast denke, vielleicht willst du mich ein bisschen veräppeln, willst du aber nicht, ne? Also weniger kaufen, wie geht man es an am besten?
Ja, zu dem Thema gibt es mittlerweile auch schon ganze Ratgeber. Modebloggerin Anushka Rees zum Beispiel hat das Kleiderschrankprojekt geschrieben und uns dazu auch letztes Jahr ein Interview gegeben. Sie sagt, ein Problem ist, dass wir durch diese ganzen billigen Sachen total dran gewöhnt sind, schnelle Kaufentscheidungen zu treffen, weil so ein einzelnes T-Shirt einfach keine große Bedeutung für uns hat.
Weil man weniger drüber nachdenkt, ist man dann halt auch bereit, so kleine Makel zu übergehen. Vielleicht passt das T-Shirt doch nicht so gut, vielleicht ist es ein bisschen kratzig. Auf all diese Dinge, wenn das Teil dann billig ist, das blenden wir aus. Und dann aber nach 2 Monaten merkt man, oh Gott, eigentlich will ich das überhaupt nicht anziehen. Und genau das führt halt dazu, dass man irgendwann extrem viele Klamotten hat und nichts zum Anziehen.
Okay, ich interpretiere das jetzt mal weiter, was Anushka gerade gesagt hat. Im Endeffekt geht es doch dann darum, eine bewusstere Kaufentscheidung zu treffen, ne?
Genau, wenn du shoppen gehst, könntest du dich bei jedem Teil mal fragen, werde ich das mindestens 30 Mal anziehen? Also überlegen, gefällt mir das Teil wirklich so gut und wird es auch so viele Anlässe geben, es zu tragen? Und nur, wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann das Teil auch kaufen. Und Modebloggerin Anushka Rees sagt, es hilft auch, in den eigenen Kleiderschrank mal zu gucken und mal wirklich zu schauen, was habe ich da eigentlich und wie oft hatte ich was an und das dann zu vergleichen.
Was unterscheidet jetzt die Dinge, die ich wirklich in meinem Alltag trage, von den Dingen, die ich vielleicht vor einem Jahr mal gekauft habe und noch kein einziges Mal anhatte? Es ist die Farbe, es ist das Material, der Schnitt.
Ja, und wenn man das weiß, dann hilft das in Zukunft vielleicht, bewusstere Kaufentscheidungen zu treffen.
Ansonsten könnte man ja aber auch einfach mal Sachen gebraucht kaufen oder leihen, geht ja auch.
Klar, das ist natürlich eine super nachhaltige Alternative. Da gibt es ja super viele Anbieter im Netz, aber auch vor Ort. In Köln und Freiburg zum Beispiel gibt es die Kleiderei. Da kann man bis zu 4 Teile gleichzeitig leihen für den Alltag, aber auch, wenn man mal was für eine besondere Party oder so braucht.
Und die Bundesregierung plant ja, deutsche Unternehmen per Gesetz zu verpflichten, in ihrer gesamten Lieferkette eben Verantwortung zu übernehmen für Mensch, Umwelt und Tier, wie man überhaupt bewusster einkaufen kann. Caro Bredendieck, unsere Nova-Reporterin, hat es euch erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist eine Frage, die kann eine Gesellschaft spalten und zu sehr viel Streit führen. Es geht um die Frage, wie das Vermögen in Deutschland verteilt ist. Also wie groß ist die Kluft, diese Schere zwischen Arm und Reich? Eine aktuelle Studie des DIW, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, die zeigt jetzt, dieser Unterschied, also diese Schere, ist noch krasser als gedacht. In Zahlen bedeutet das, die reichsten 10% der Erwachsenen besitzen gut 2/3 des Vermögens in Deutschland, nämlich 67%. Und die reichsten 1% der Reichen besitzen davon schon über die Hälfte, also 35% des deutschen Gesamtvermögens. Gucken wir nochmal genauer drauf und gucken uns das nochmal an mit Marcel Fratscher, der ist der Chef des DIW. Herr Fratscher, das ist eine ungleiche Verteilung, auch eine ungerechte. Aber ist das per se ein Problem, wenn Vermögen auf so wenige Menschen verteilt ist?
Ja, die Unterscheidung, die wichtig ist, ist zwischen Gerechtigkeit und aus einer wirtschaftlichen Perspektive. Das, was ich aus wirtschaftlicher Perspektive problematisch sehe, ist gar nicht so unbedingt, dass die oberen 1% oder 10% jetzt so viel haben. Denn häufig ist das Betriebsvermögen, fast die Hälfte des Vermögens sind Unternehmen. Das ist dann mittelständisches Unternehmen, das in Familienhand ist, das viele gute Jobs schafft. Dagegen gibt es ja erstmal nichts einzuwenden, wenn das Vermögen in einem Sinne verwendet wird, das der Gesellschaft hilft. Das Problem, das ich sehe, nicht nur aus einer Gerechtigkeit, sondern auch aus einer ökonomischen Perspektive ist, dass wir fast 30% der Deutschen haben, die gar kein Erspartes haben. Mhm. Und die jetzt natürlich in der Corona-Krise besonders hart getroffen sind. Und das ist wirklich ein Problem.
Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, auf die, die eben so viel weniger haben. Ich würde aber gerne noch erstmal mit Ihnen klären, woran liegt das denn eigentlich, dass die Vermögen in Deutschland so ungleich verteilt sind? Oder das Vermögen, das Gesamtvermögen?
Es gibt zwei Gründe, weshalb die Ungleichheit der Vermögen in Deutschland so groß ist. Zum einen hängt das damit zusammen, dass sehr viel Vermögen in der Form von Familienunternehmen ist. Das zweite, aber vielleicht wichtigere, ist das Steuersystem. Und es gibt kein Land, das Einkommen auf Arbeit so stark besteuert, aber Vermögen und Einkommen auf Vermögen so gering besteuert wie Deutschland. Und wenn man sich anschaut, wo kommt das Vermögen her? Über die Hälfte des privaten Vermögens heute wurde geerbt. Also nicht mit der eigenen Hände arbeitet, sondern geerbt. Und wir haben ein Erbschaftssteuersystem. Wenn Sie ein Unternehmen für 100 Millionen Euro erben, dann zahlen Sie häufig 0 Euro Steuern. Weil es heißt, das ist Substanzbesteuerung, das wollen wir vermeiden. Und wenn Sie aber eine kleinere Summe erben, dann zahlen Sie häufig im Durchschnitt 10-15% nach Freibeträgen, also deutlich mehr. Also Erbschaften ist ein ganz wichtiger Grund und da kann man jetzt wieder drüber streiten, will man das besteuern, ja oder nein, aber das ist ein wichtiger Grund, um zu verstehen, weshalb die Ungleichheit der Vermögen in Deutschland so hoch ist.
Das ist der Punkt. Okay, jetzt kommen wir auf den Punkt, den Sie ja eben schon mal angerissen haben, also diejenigen, die so viel weniger haben. Sie kommen ja in Ihrer Studie zu dem Schluss, dass die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung fast kein Vermögen hat, nämlich nur 1,4% des Gesamtvermögens. Warum ist es so schwer für viele Menschen in Deutschland überhaupt ein Vermögen aufzubauen?
Auch hier gibt es zwei Gründe. Die einen sagen, oh, die Deutschen brauchen das doch gar nicht, wir haben doch einen starken Sozialstaat, da muss ich doch gar nicht sparen. Da mag ein bisschen was dran sein, aber ich halte das Argument eigentlich nicht für überzeugend. Das Wichtigere ist, dass viele gar nicht sparen können. Wir haben in Deutschland einen ungewöhnlich großen Niedriglohnbereich. Mehr als jeder Fünfte arbeitet für weniger als 11,40 Euro die Stunde. Viele Leute sind atypisch beschäftigt. Die brauchen jeden Euro im Monat, um ihr tagtägliches Leben bestreiten zu können. Die können nichts zurücklegen. Und da sehe ich ein riesiges Problem. Es ist für viele Menschen in Deutschland einfach wahnsinnig schwierig, etwas zu sparen und gleichzeitig das tagtägliche Leben zu bestreiten. Und ich glaube, da muss man dann auch dann wirklich ansetzen, den Menschen bessere Einkommen zu ermöglichen, auch zu helfen, was zu sparen. Und das sehe ich als den Schlüssel.
Also könnte man es tatsächlich nur über diesen Punkt besseres Einkommen dann eben auch regeln? Oder wäre es eben, Sie haben es ja eben angesprochen, die Besteuerung des Vermögens. Wenn man da nochmal was schrauben würde, würde das helfen oder würde das an der entscheidenden Stelle gar nichts bringen?
Naja, wenn Sie das hohe Vermögen stärker besteuern, heißt es ja nicht unbedingt, dass die unteren 50% jetzt mehr Geld in der Tasche haben.
Dass da was ankommt, genau.
Ja, dann müssten Sie es ja schon umverteilen, dass man sagen, man nimmt oben eine Steuer und verteilt das dann nach unten um. Aber wie wollen Sie es machen? Mehr Transfers, mehr Kindergeld, ja, kann man machen. Klar, das ist auch wichtig. Nur der Schlüssel, glaube ich, ist wirklich, dass die Menschen bessere Arbeitseinkommen haben. Das, was der Staat auch machen könnte und sollte, ist den Menschen beim Sparen helfen. Also zum Beispiel zu ermöglichen, dass man ein bisschen Geld im Monat zurücklegt, der Staat das dann deutlich unterstützt. Es gab ja mal die Riester-Rente, das ist jetzt nur bezogen auf die Altersvorsorge, aber da kann man sich ähnliche Modelle vorstellen, die auch im Ausland genutzt werden, wo der Staat dann den Menschen, die wirklich wenig haben, hilft, Vermögen aufzubauen. Und auch das sollte in der Politik ernsthaft besprochen werden. Denn es ist wichtig, selber sparen zu können. Ja, gerade so in der Corona-Krise sehen wir, Sie mögen zwar einen starken Sozialstaat haben, aber wenn Ihnen das Einkommen wegbricht, dann brauchen Sie selber die Möglichkeit, auf Erspartes zurückgreifen zu können. Und das fehlt bei vielen einfach in dieser Corona-Krise.
Können Sie es vielleicht noch mal ein bisschen konkreter machen? Also wenn Sie schon sagen, der Staat müsste da irgendwie mehr eintreten, der müsste sich mehr einsetzen, wie könnte er das denn genau machen? Gibt es da Konzepte? Welche Ideen gibt es?
Na, es gibt unterschiedliche Konzepte. Zum Beispiel gibt es eine Art Deutschlandfonds, der immer wieder vorgeschlagen würde. Also wenn Sie als Privatperson jetzt Geld sparen und in diesen Deutschlandfonds einzahlen, dann zahlt der Staat für Sie auch eine gewisse Summe ein. Das gibt Ihnen dann einen Anreiz, da was zurückzulegen. Das mag auch wenig Geld sein, auch wenn Sie, keine Ahnung, 20 oder 50 Euro im Monat sparen können, dass der Staat es eben unterstützt und damit Sie dann über die Zeit auch mehr Vermögen aufbauen können. was dann auch ordentliche Renditen, ordentliche Zinsen erzielt. Das ist natürlich für viele auch nochmal wichtig. Also das wäre ein konkretes Beispiel, wie Menschen auch mit geringem Einkommen langsam und graduell über die Zeit auch selber was aufbauen könnten. Zweite Möglichkeit, das immer genannt wird, ist Immobilien. Wir haben in Deutschland relativ wenige, die ein Eigenheim haben. Das hilft aber eher Menschen in der Mittelschicht, nicht unbedingt die Menschen, die wirklich wenig Einkommen, wenig Vermögen haben. Aber auch das wäre ein Beispiel, dass man Menschen in der Mittelschicht hilft, ein Eigenheim zu erwerben, um dann dort auch letztlich einen Vermögenswert zu haben, Stabilität zu haben, nicht von steigenden Mieten betroffen zu sein. Das wäre eine zweite Art und Weise, ein zweites Beispiel, wie man den Menschen helfen könnte, Vermögen aufzubauen.
Eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zeigt, der Unterschied zwischen Arm und Reich, zwischen der Verteilung des Vermögens in Deutschland ist noch krasser als gedacht. Ich habe drüber gesprochen mit Marcel Fratscher, das ist der Chef des DIW.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wer fliegen will und dann leider unverschuldet am Boden bleiben muss, der hat eigentlich ein Recht auf Erstattung der Flugkosten. Eigentlich. Aber die Airlines zahlen nicht. Zehntausende Menschen warten wegen Corona seit Wochen schon auf ihr Geld. Dabei gibt es ja eine EU-Verordnung, die genau das regelt. Zahlungsfrist 7 Tage. Ihr bekommt jetzt eine Geschichte von Airlines, die auf Zeit spielen, von überlasteten Gerichten, von einem Luftfahrtbundesamt, das zuschaut, und von bestimmten Unternehmen, die sich das alles zunutze machen. Unser Reporter Stefan Beuting hat recherchiert.
Am 25.03. hätte Eurowings CGL 85K von Köln-Bonn aus nach Hamburg starten sollen. Covid-19 verhinderte das. Der Flug wurde am Tag vorher annulliert. Am selben Tag wurde die Rückzahlung über die Webseite beantragt und dann passierte erst einmal nichts. Fluggesellschaften sind in der aktuellen Krise nicht zu beneiden, keine Frage. Aber Verbraucher, die ihre Tickets erstattet haben möchten, auch nicht.
Ganz viele Beschwerden liegen uns eben vor. Da geht es um wirklich mehrere Wochen und Monate, in denen einfach nichts passiert ist.
Peter Lassek, Verbraucherzentrale Hessen, zuständig für alles, was mit Covid-19 zu tun hat und gerade verstärkt für den Teil Ticketrückerstattung.
Das klassische Muster, das sieht so aus, ich mache den Anspruch geltend, ich melde mich beim Kundenservice, das hat am Anfang auch noch ganz gut geklappt. Dann werde ich vertröstet von einer freundlichen Stimme, die sagt, ja, bitte haben Sie Verständnis, dass es alles ein bisschen länger dauert. Dann vergehen weitere Wochen, weitere Monate.
Wie in unserem Fall, dem Flug von Köln nach Hamburg. Die Airline will nicht zahlen. Der Passagier schaltet einen Anwalt ein.
Am Anfang hatten Verbraucher da auch noch Verständnis für, aber es ist teilweise bis heute eben seit Beginn der Pandemie, seit März, April, einfach nichts passiert.
Wie viele Menschen gerade noch auf ihr Geld warten, weiß niemand. Die Zahl der Rückforderungen geht jedenfalls in die Zehntausende.
Also ich meine, wir bei Flightradar haben, glaube ich, mittlerweile über 60.000 Fälle eingesammelt.
Philipp Kadelbach. Gründer von Flightride, ein sogenanntes Legal-Tech-Unternehmen. Im Normalfall helfen sie Fluggästen bei schwierigen gerichtlichen Auseinandersetzungen mit den Airlines. Im Moment sind viele Fälle aber eigentlich ganz klar. Die Airlines müssen zahlen, laut EU-Verordnung innerhalb von 7 Tagen.
Enttäuscht haben vor allem eben ganz weit vorneweg Ryanair, die eigentlich immer enttäuschen, Lufthansa, KLM, TUI Fly ist so lala.
In unserem geschilderten Fall geht es so weiter. Eurowings schreibt am 14.05., sie lehnen Barzahlung ab, bieten einen Gutschein an.
Ist es halt ein klarer Rechtsbruch. Die Kommission hat noch 5-mal gesagt, das geht nicht. Gutschein, Zwangsgutscheine sind nicht legal. Ihr müsst das Geld zurückzahlen.
Allein bei der Lufthansa beläuft sich die Rückerstattungssumme auf über 2 Milliarden Euro. Auch nach der Rettung durch den Staat läuft hier die Auszahlung an die Kunden immer noch zögerlich. Airlines nutzen verspätete Rückzahlungen als Insolvenzpuffer.
Insofern ist es wirklich die Abwägung zwischen Insolvenz und Fortbestand des Unternehmens einerseits und einem massiven Rechtsbruch und Imageschaden.
Nach dem Einschalten des Anwalts in unserem geschilderten Fall zahlt Eurowings schließlich am 11.06. das Geld zurück. Nicht in der Frist von 7 Tagen, wie es die EU-Kommission gesetzlich regelt, sondern nach 11 Wochen und 2 Tagen. Dass Fluggesellschaften sich an geltendes Recht halten, darauf achtet normalerweise in Deutschland das Luftfahrtbundesamt.
Also das ist tatsächlich die in der Fluggastrechteverordnung festgeschriebene Aufgabe des Luftfahrtbundesamts.
Wenn Fluggesellschaften massenhaft Rückzahlungen verschleppen, wie reagiert das Bundesamt? Ein LBA-Sprecher sagte dem Handelsblatt, man beobachte die aktuelle Situation und habe auch Kontakt mit betroffenen Luftfahrtunternehmen aufgenommen, um diese zu Anpassungen ihrer Unternehmenspraxis anzuhalten. Auch in unserem konkreten Fall wurde das Verhalten von Eurowings dort angezeigt. Die Antwort vom LBA:
Bezüglich Ihrer Anzeige wegen Annullierung mit dem Luftfahrtunternehmen Eurowings teilen wir Ihnen mit, dass wir von der Einleitung eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens absehen und die Bearbeitung Ihrer Anzeige abschließen.
Massenhaftes Fehlverhalten der Airlines, aber weit und breit keine Sanktionen in Sicht. Die Folge: Die Airlines sitzen das aus und warten mit der Zahlung so lange, bis die Fälle vor Gericht gehen.
Tatsächlich hat sich aber das Luftfahrtbundesamt eben aus dieser Verantwortung bis zur Grenze des Nichtstuns zurückgezogen. Und ich glaube, das ist eher politisch so gewollt.
Das Amtsgericht Frankfurt schlägt indes Alarm. Die Belastungsgrenze sei erreicht. Das Gericht sieht sich von Airlines zu Inkassozwecken missbraucht. Warum bleibt das Luftfahrtbundesamt so passiv? 3 Tage warten wir auf Antwort, dann kurz vor Redaktionsschluss ein Vierzeiler. Die Kurzzusammenfassung: Die Airlines geben sich Mühe, die Pandemie ist schuld.
Ja, und auch von Eurowings können wir euch noch was nachreichen. Die haben sich nämlich auch noch gemeldet bei unserem Reporter Stefan Beuting. Und da heißt es: Eurowings bedauert die verzögerte Ticketrückstattung. Dafür bittet Eurowings ihre Kunden um Entschuldigung.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.